Klimaangst. Das bezeichnet psychische oder auch psychosomatische Belastung aufgrund akuter oder voraussichtlicher Folgen des Klimawandels. Laut einer Umfrage im BMC Psychology, in der 573 Psychotherapeutinnen befragt wurden, berichten deutschlandweit 71% von ihnen davon, dass Patientinnen Sorgen bezüglich des Klimawandels thematisieren. Hierzu stellt die Bundespsychotherapeutenkammer fest, dass die Folgen des Klimawandels nicht nur die körperliche, sondern auch die psychische Gesundheit stark belasten, wodurch wir mehr Depressionen, Angsterkrankungen, posttraumatische Belastungsstörungen und Suizide erleben. Die prätraumatische Belastungsstörung bezeichnet derweil den psychischen Druck, der entsteht, wenn wir merken und uns vor Augen führen, dass sich die Natur, die wir jetzt erleben, sich in den nächsten Jahren ändern wird. Auf körperlicher Ebene nehmen zum Beispiel Herzleiden, asthmatische Zustände, Krebsleiden, hitzebedingte Todesfälle oder Allergien zu. Wie sind wir in diesen Punkt gekommen? Durch das Verbrennen von fossilen Brennstoffen, die Abholzung der Wälder, übermäßigem Verbrauch von begrenzten Ressourcen sowie Viehzucht produzieren wir zu stark Treibhausgase und treiben damit den Treibhauseffekt voran, der den Planeten erwärmt. Und das ist menschgemacht. Hierüber besteht Konsens in der Wissenschaft, wie zum Beispiel eine Untersuchung wissenschaftlicher Arbeiten von James Powell vom National Physical Science Consortium ergab. In der heutigen Folge wollen wir uns diesem großen Thema aus psychodynamischer Perspektive nähern. Dabei werden wir uns mit Fragen nach unserem Umgang damit sowie der Rolle von Politik und Technik befassen, dem, was wir tun können und der Rolle, die Psychotherapie hierbei spielen kann. Dabei ganz viel Spaß! Und damit herzlich willkommen zur 22. Folge unseres psychodynamischen Podcastes. Hocherfreut, euch wieder dabei zu haben. Heute zum Thema Klimaangst und unsere innere Dysbalance. Gefühle von Ohnmacht, Hoffnungslosigkeit, Ärger über sich, die Menschen oder die Politik sowie Schuld werden oft beschrieben und von uns erlebt, wenn wir uns mit dem Thema Klimawandel auseinandersetzen. Ganz wichtig vorweg, all dies sind normale Reaktionen. Wenn wir bedroht werden, fühlen wir uns hoffnungslos oder wütend oder ängstlich oder möchten lieber die Augen verschließen. Und der Klimawandel ist ein großes und sehr bedrohliches Thema. Er betrifft uns alle. Aber wieso scheinen viele Menschen dieses Thema dann dennoch zu meiden oder sogar zu verleugnen? Eine einfache Erklärung wäre die folgende. Werden die genannten Gefühle, welche uns ja alle erreichen, in ihrer Intensität unerträglich, so dass wir sie nicht mehr halten können, dann müssen sie zunehmend abgewehrt werden. Auch das ist normal. Wir werden noch hören, was wir hier eigentlich abwehren und warum die Anerkennung des menschengemachten Klimawandels über die offensichtliche Gefahr hinaus so bedrohlich sein kann. Aber so viel vorweg. Der mit der Abwehr in Kauf genommene Untergang im Außen ist wahrscheinlich oft leichter auszuhalten als der Untergang im Innen. Und wenn das so ist, wäre nachvollziehbar, warum sich ein Mensch, in Anführungszeichen, entscheidet, das Thema innerlich lieber zu meiden. Diese Unerträglichkeit der beschriebenen Affekte und deren Konsequenzen kann zur Verleugnung führen. Als unterschiedliche Ausformung der Verleugnung des Klimawandels beschreibt der Psychoanalytiker Charles Lefebvre die buchstäbliche, die interpretative und die implizierende Verleugnung. Während bei der buchstäblichen Verleugnung der Klimawandel als nicht existent gilt wird bei der interpretativen Verleugnung der Einfluss des Menschen auf den Klimawandel negiert. Und bei der implizierenden Verleugnung letzterer zwar anerkannt, aber es werden keine Schlüsse herausgezogen. Abgesehen davon kommt hinzu, dass wir die Klimakrise hierzulande bisher noch weniger und wenn dann eher auf einzelne Orte bezogen wahrnehmen, wie zum Beispiel bei den Hochwasserkatastrophen in Rheinland-Pfalz. Ein weiterer Punkt ist, dass es sich bei den Folgen des Klimawandels um etwas nicht immer direkt Greifbares, sondern eher Abstraktes handelt, was auch für den Umgang damit gilt. All diese Gründe bedingen unsere Abwehr. Aus verhaltenstherapeutischer Sicht handelt es hierbei übrigens um die wahrscheinlich schwierigste Situation, die wir uns denken können. Nämlich um eine, in der die Gefahr sehr groß und sehr ernsthaft ist. Gleichzeitig aber auch sehr abstrakt. Idealerweise hat eine Gefahr die Charakteristika, dass sie unmittelbar, konkret und unstrittig ist. Dann können wir am besten darauf reagieren. Der Klimawandel ist nichts davon, weshalb es uns schwer fällt, auf diesen zu reagieren. Aber kehren wir nochmal kurz auf die Gefühlsebene zurück. Wie gesagt, die beschriebenen Gefühle sind angebrachte psychische Reaktionen und es ist gut, wenn wir diese fühlen oder sie zumindest nicht gänzlich abwehren müssen. Ein bisschen Abwehr ist auch durchaus gesund. Wenn wir unsere Gefühle fühlen können, dann bedeutet dies, dass wir damit auch einen Umgang finden können. Es wäre viel schlimmer, wenn wir das nicht könnten. Wir wissen, was langfristig passiert, wenn wir etwas verleugnen und ins Unbewusste verdrängen. Wir entwickeln uns nicht weiter. Der Druck nimmt zu und es kostet uns immer mehr Kraft, die psychische Spannung in Schach zu halten. Und irgendwann holt uns die Realität doch ein. Oft ist es dann zu spät. Das kennt jeder Therapeut. Für den Menschen, der zu lange Bindung vermeidet, wird es irgendwann zu spät sein, eine Familie zu gründen. Für diejenige, die ihren Drogenkonsum nicht rechtzeitig hinterfragen kann, wird es irgendwann zu spät sein, um körperliche, psychische und soziale Folgen noch in den Griff zu kriegen. Es klingt hart, aber egal aus welchem Grund wir vermeiden, egal welcher innere Beschützer dahinter stehen mag, die Realität und die Zeit nehmen darauf keine Rücksicht. Passend hierzu sagte der Psychoanalytiker Horst Eberhard Richter, von dem wir nachher auch nochmal hören werden, dass es eine kreisförmige Wechselbeziehung zwischen Machen und Erkennen gibt. Er sagte, wenn man nicht macht, was man als notwendig erkannt hat, dann kann man irgendwann auch nicht mehr erkennen, was zu machen ist. Deshalb sagte Freud, aus S soll ich werden. Die unbewussten Motivationen und Kräfte müssen bewusst gemacht werden, damit sie mit der Realität verhandelt werden können. Das ist die Aufgabe des Ichs. Von daher wäre der erste Schritt im Umgang mit der Klimakrise, sich auseinanderzusetzen. Damit meine ich noch gar nicht die Frage nach konkreten Handlungsmöglichkeiten, sondern sich mit den Gefühlen auseinanderzusetzen, die entstehen, wenn wir uns mit dem Thema Klimawandel und dem Fakt, dass dieser menschengemacht ist, also von uns ausgelöst ist, beschäftigen. Sich diesen Gefühlen bewusst zu werden und ihnen zu erlauben, im inneren Raum einzunehmen, egal welche Gefühle dies sein mögen, wäre der erste Schritt in Richtung Bewusstmachung, Verarbeitung, Aushalten und Verantwortungsübernahme. Das ist zwar keine sehr angenehme Aufgabe, aber eine, die jeder von uns tun kann und sollte und die das Potenzial für Entwicklung mit sich bringt. Und wir könnten auch fragen, wie viel Druck muss noch entstehen, bis wir uns auseinandersetzen, bis wir hinschauen? Wie lange halten wir es noch durch zu verdrängen? Die Bilder und Nachrichten vom Klimawandel kommen immer näher. Verschiedene Psychoanalytikerinnen berichten von dem Eindruck, dass wir uns als Gesellschaft nicht mehr im Kontakt mit unserem Unbewussten und damit nicht mehr im Kontakt mit unseren Instinkten und unserer inneren Balance befinden. Dass wir als Folge davon auch den Planeten aus der Balance gebracht haben. Horst Eberhard Richter beschreibt hier einen Ohnmacht-Allmacht-Komplex. Er beschreibt, dass die Befreiung aus der mittelalterlichen Gottgegebenheit den Menschen tiefe Verunsicherung und Schutzlosigkeit gebracht hat, was den Befreiungsantrieb in den Zwang verwandelte, die entfallene Sicherung durch eigene Bemächtigung der Naturkräfte zu kompensieren und dass dabei die Balance verloren ging. Die vorher Gott zugeteilte Allmacht wurde verinnerlicht. Übrigens etwas, was Freud ebenfalls beschrieben hat. Er sprach hier als Menschen vom Prothesengott. Richter warnte in Konsequenz davor, dass dieser Verlust der Balance dazu führen würde, dass die Menschheit sich eines Tages selbst auslöschen würde. Dadurch, dass wir zunehmend weiter wachsen und uns selbst atomarer Kräfte bemächtigen würden. Während wir zeitgleich Gefühle von Ohnmacht, Verserbarkeit, Brüchigkeit und Sterblichkeit konsequent abwehren, aus großer Angst davor, dass sie unsere Allmachtsfantasien bedrohen könnten. Etwas, wovor der Psychoanalytiker Carl Gustav Jung, von dem wir wiederum auch später noch hören werden, ebenfalls warnte. Diese Warnung vor dem selbstzerstörerischen Potenzial der Menschheit, wenn sie ihre Balance verlieren würde, erscheint vor dem Hintergrund der Klimakrise mit einem Mal wieder erschreckend aktuell. Wenn wir als Individuen zu lange aus der Balance sind, entwickeln wir Symptome. Wir werden zum Beispiel depressiv, wenn wir zu lange unseren Ärger auf uns selbst richten. Oder wir brennen aus, wenn wir uns zu abhängig machen von äußerer Validierung und ignorieren, was unsere Instinkte uns dazu sagen, was uns eigentlich gut tun würde. Sind die Katastrophen auf der Welt Symptome dafür, dass sie ebenfalls aus der Balance geraten ist? Durch unsere Taten verändert sich die Atmosphäre der Erde. Sie erwärmt sich und gerät aus dem Gleichgewicht, weil nicht mehr genug Wärme die Erde verlässt und entwickelt Symptome als Lösungsversuch und Alarmsignal. Die Ursache für diese Symptome ist aber eine Dysbalance. Die Erde ist in Dysbalance, weil wir in Dysbalance sind. Das wäre jetzt eine symbolische Sicht auf die Erde als Spiegel unserer selbst als Menschheit. Diese Perspektive und der Verweis auf den Einfluss der inneren Dysbalance, die sich zwangsläufig auch auf die Außenwelt auswirkt, stammt unter anderem von Jeffrey Keel, amerikanischer Klimaforscher und Psychoanalytiker in der Tradition von Carl Gustav Jung. Nach Jung ist es ein Teil unserer Entwicklung, dass wir uns ein Stück weit von unseren Instinkten und der Natur abtrennen. Hiervor warnte er allerdings auch und postulierte, dass sowohl gesellschaftlich, aber auch individuell die meisten unserer Probleme durch diese Trennung passieren und dass die Auseinandersetzung hiermit zu einer neuen Annäherung und damit einer Linderung bzw. Heilung führen kann. Jung spricht zudem von einem Welleneffekt, dass unser Unbewusstes und unsere Entscheidung und Handlung die Welt um uns herum in größerem Maße beeinflussen, als uns klar ist. Ähnlich wie wenn man einen Stein ins Wasser wirft und dieser Wellen schlägt und die Wellen dann anderes im Wasser berühren und in Bewegung bringen. Zudem spricht Jung davon, dass jede Veränderung irgendwo beginnen muss. Und da niemand weiß, was zu tun ist, sich jeder Einzelne fragen muss, was das eigene Unbewusste an hilfreicher Weisheit in sich trägt. Sowie, dass eine Lösung deshalb auf individueller Ebene beginnen muss. Er spricht hier auch die Verantwortungsübernahme für das an, was in unserem Unbewussten ruht. Kommen wir nochmal auf die Frage zurück, was eine Veränderung eigentlich hemmt und wie viel Druck noch entstehen muss, bis wir hinschauen. Hier können wir Psychotherapeutinnen mit unserer Erfahrung nämlich helfen. Wir wissen, wie mächtig die Verdrängung bzw. die Abwehr eines Menschen sein kann. Und wir wissen auch, dass eine innerpsychische Veränderung nicht durch Zwang erzielt werden kann, sondern nur, wenn jemand irgendwie von alleine die innere Bereitschaft dazu entwickeln kann, etwas zu verändern. Hierzu müssen oft erstmal starke Gefühle erkannt, benannt angenommen und dann integriert werden. Wie gesagt, die vorhin beschriebenen Gefühle in Bezug auf den Klimawandel zu fühlen, ist normal, sogar gesund, darf aber nicht mit Schuld belegt werden. Leider passiert es gesellschaftlich allerdings viel, dass immer wieder zum Beispiel beschämt und bestraft wird, wer sich nicht beispielsweise vegan ernährt, auf Flüge verzichtet oder das eigene Haus klimafreundlicher umrüstet. Nicht mit Lösungsversuchen mitzuziehen, wird mit Schuld belegt. Hier kommen wir wieder auf den therapeutischen Erfahrungsschatz zu sprechen. Zwang löst Widerstand aus, selbst wenn er noch so gut gemeint ist. So wie wir es in der Psychotherapie ja auch tun, oder zumindest versuchen, müssten gesellschaftlich alle Gefühle erstmal anerkannt werden. Ebenso dürften Verhaltensweisen zwar hinterfragt, aber nicht direkt verurteilt werden. Andernfalls stoßen wir nur auf Widerstand. Wenn wir einfach aufhören würden, fossile Brennstoffe zu verbrennen und die Umwelt zu verschmutzen, würde es wahrscheinlich besser werden. Wie wir es zum Beispiel in Venedig zu Zeiten des Corona-Lockdowns gesehen haben. Dort kehrten die Fische in die Kanäle zurück und die Wasserqualität verbesserte sich, als diese weniger befahren waren. Abgesehen davon, dass wir an vielen Stellen allerdings noch keine realistisch umsetzbaren Alternativen für die bisherigen Systeme haben, wissen wir aber eben aus der Psychotherapie, dass es so drastisch ohnehin nicht funktionieren würde. Aber dass kleine Schritte im individuell möglichen Tempo eine Möglichkeit sind. Die Frage ist also, was motiviert uns als Individuen, solche Schritte mehr zu erproben? Wodurch sind wir motiviert? Mein damaliger Chefarzt während meiner PIA-Zeit pflegte stets zwei Sätze zu sagen. Erstens, wir saugen erst dann, wenn der Dreck uns wirklich stört. Zweitens, Zeitmangel und Leidensdruck sind die wichtigsten Ressourcen in der Psychotherapie. Auch wenn ich die letztere Aussage inzwischen nicht mehr ganz so generalisieren wollen würde, spiegeln beide Sätze doch wichtige therapeutische Erfahrungen über unsere Veränderungsmotivation wider. Nämlich, dass wir oft erst dann eine schwierige Arbeit beginnen, wenn der Druck oder die Not groß genug ist. Und das ist etwas, was wir häufig im Rahmen von pathologischen Persönlichkeitsorganisationen oder der Traumaarbeit erleben. Manchmal braucht es erst ein großes Leid, um eine Veränderung anzustoßen. Die Frage ist also, ob wir erst dann lernen werden, wenn das Leid groß genug ist und wir nicht länger verdrängen können. Oder ob wir aus der inneren Weisheit heraus lernen und früher eine Veränderung anstoßen können, bevor es noch schlimmer wird. Im Rahmen der Ego-State-Therapie versuchen wir diese Art vom Leben zu lernen dadurch zu fördern, dass wir versuchen, den Kontakt zu dem herzustellen, was wir innere Weisheit nennen. Dies meint mehr als nur das Lernen aus vergangenen Erfahrungen. Es geht darum, den Kontakt zu unseren Instinkten, also zu unserem unbewussten Gespür für uns selbst herzustellen, wie wir es eben schon angesprochen haben. In Anlehnung an den Psychoanalytiker Michael Parsons spreche ich hier auch gerne vom Kontakt zur eigenen Lebendigkeit, wie wir ihn in Folge 18 besprochen haben. Wenn wir so innere Disbalancen aufspüren können, können wir auch wieder ins Gleichgewicht kommen. Mit uns und mit unserer Umwelt. Jung sprach vom kollektiven Unbewussten. Also einem unbewussten Erleben, welches wir in unserer Kultur miteinander teilen. Unsere eigene innere Balance oder Dysbalance hat dabei Einfluss auf dieses kollektive Unbewusste. Unseren Kontakt zum Unbewussten und damit zu unseren Instinkten wiederherzustellen, wäre aus dieser Sicht nicht nur ein möglicher, sondern ein absolut notwendiger Schritt. Und wenn diese Sichtweise nun zu spirituell oder mystisch klingen mag, wie es Jung ja oft vorgeworfen wurde, können wir uns auch anderen Disziplinen zuwenden, die zu dem gleichen Schluss gekommen sind. Beispielsweise beschreiben die Verhaltenstherapie oder die Sozialpsychologie Entfremdungsprozesse von der Realität durch kognitive Fehler und Echokammereffekte in sozialen Kreisen. Dies kann zu selbstkonstruierten, sich selbst stetig rückbestätigenden sozialen Netzwerken führen, die ständig einen falschen Konsens im Sinne einer Ignoranz reproduzieren. All dies passiert teilweise aufgrund der Komplexität des Themas, teilweise als Schutz vor unangenehmen Gefühlen und teilweise zum Bewahren der eigenen sozialen Zugehörigkeit. Wir wollen uns hier aber, um den Rahmen nicht zu sprengen, weiter auf die psychodynamischen Ursachen für die Dysbalance konzentrieren. Jeffrey Keel, von dem wir gerade schon gehört haben, spricht hier die Narrative unserer Zeit an. Allen voran den Mythos des ständigen Wachstums und damit die Vorstellung, dass wir unendliche Ressourcen für unendliches Wachstum hätten. Dass das aber nicht der Fall ist, wissen wir eigentlich. Keel mahnt, dass wir mehr verbrauchen, als wir haben und nicht bereit sind, etwas aufzugeben, weil dies auch mit kultureller Aufwertung und Luxus einhergeht. Gleichzeitig besteht auch eine Dysbalance darin, dass dieses Wachstum nicht allen gleichermaßen zur Verfügung steht. Reichere Länder haben und verbrauchen mehr als ärmere. Gleiches gilt oft für sozial besser gestellte Menschen im Vergleich zu Menschen aus schwächeren sozialen Schichten. Gleichzeitig sind es aber auch eher die vergleichsweise wohlhabenderen Länder und Menschen, die die Möglichkeiten zur Veränderung haben. Einfach gesagt, kann sich jemand, der vielleicht am Existenzminimum lebt, aber das Haus der Eltern geerbt hat, nicht einfach um den Kauf einer Photovoltaikanlage kümmern. Ein armes Land kann nicht einfach in saubere Energie investieren. Oder jemand, der sich am Existenzminimum befindet, wird nicht die Möglichkeit haben, Hafermilch und Fleischersatzprodukte zu kaufen. Nun könnte man natürlich einwerfen, dass Letzterer darauf ja auch verzichten könnte. Aber da stoßen wir wieder an den Punkt der sozialen Ungerechtigkeit. Es geht meist mit tiefer Kränkung und Schmerz einher, sich im sozialen Vergleich benachteiligt, abgewertet und nicht gesehen oder diskriminiert und beschämt zu fühlen. Und irgendwann macht es uns krank und oft wütend. Andersherum begegnen mir auch Beispiele von der anderen Seite des sozialen Spektrums. Wenn Firmen Millionenbeträge als Ablösen zahlen, Menschen 300.000, 500.000 oder noch mehr im Jahr verdienen, entsteht bei mir oft der Eindruck, dass hier eine gesunde Balance verloren gegangen ist, ohne es diesen Leuten nicht zu gönnen. Gleichzeitig erlebe ich, wie dafür 60, 70 oder 80 Arbeitsstunden pro Woche verlangt werden, was oft unkritisch hingenommen wird. Wie gesund kann so ein Ungleichgewicht für uns sein? Es kann uns krank machen, zu viel zu arbeiten. Kann es uns nicht auch krank machen, zu viel zu haben? Als soziale Wesen ist uns einprogrammiert, dass wir eben nicht unabhängig von dem sind, was um uns herum und vor allem in unserem sozialen und kulturellen Umfeld passiert. Meine Hypothese ist, dass wir zwar nach Stabilität streben, diese auch durch soziale Aufwertung zu kriegen versuchen und es auch wichtig für uns ist, dass wir uns hierarchisch ausreichend sicher fühlen, dass es uns aber oft nicht gut tut, zu lange in den Extrembereichen dieser Skala zu verweilen. Und das gilt für beide Enden des Spektrums. Es ist meine Vermutung, dass es in diesen Bereichen noch schwieriger ist, den Kontakt nach innen und außen nicht zu verlieren. Hier kommen wir wieder zur inneren Balance zurück. Wenn wir den Kontakt zu uns und unserer Umwelt erhalten, merken wir, was uns krank macht. Wir merken auch, was unsere Natur und unsere Mitmenschen krank macht. Wenn in einem Wolfsrudel ein Wolf verletzt ist, wird dieser oft vorne ins Rudel eingegliedert, damit er nicht zurückbleibt. Um also zu überleben, braucht es eine Balance von gesehen werden und sehen. Sehen, wie es um die anderen, die Natur und um uns selbst bestellt ist und gleichzeitig von den anderen gesehen werden, damit wir Hilfe bekommen, wenn wir diese brauchen. Das ist sehr schwierig, wenn wir in einer Gesellschaft leben, in der wir uns zunehmend voneinander und uns selbst entfremden, mehr digital passiert als im echten Kontakt und wir zudem im ständigen Wettstreit um soziale Erhöhung gefangen sind, hinter dem wiederum finanzielle Interessen von Leuten stehen, die davon profitieren. Nico Paar, Professor im Bereich Plurale Ökonomie, beschreibt, wie viele andere auch, die europäische gesellschaftliche Entwicklung hin zum maßlosen Wachstum und forcierter Individualität. Wir werden in einer anderen Folge noch darauf zu sprechen kommen, welchen Einfluss hier zum Beispiel die Social-Media-Kultur darauf hat, dass wir uns zunehmend und einfacher darin vergleichen, wie erfolgreich wir sind. Wenn wir nicht verstehen, dass die Feuer, Überflutung, Dürren, Krankheiten und die Armut von anderen auch einen Einfluss auf uns hat, zum Beispiel durch klimabedingte Migration oder Pandemien, weil wir den Kontakt zueinander verloren haben und wir so die Symptome der Welt eben nicht in ihrer Alarmfunktion sehen, ähnlich wie es gerade hierzulande auf gesundheitspolitischer Ebene passiert, dann wird es in nicht allzu ferner Zukunft zu spät sein. Die Klimaangst ist ebenfalls so ein Warnsignal. Wir spüren bereits, dass wir in Dysbalance und die Folgen gefährlich sind. Und das macht uns zu Recht Angst. Das zu fühlen ist erstmal gesund. Schwierig wird es nur, wenn sich dieses Gefühl zu lange im Extrembereich befindet und wir uns entweder gänzlich überflutet oder ohnmächtig fühlen. Oder die Angst verdrängen bzw. die Verantwortung auf jemand anderen übertragen. Frei nach dem Motto, die Politik oder die Wissenschaft wird es schon richten. Aber hierzu gleich mehr. Wie können wir nun mit dieser Dysbalance umgehen? Ich möchte zunächst meine eigenen Gedanken hier besprechen. Wahrscheinlich müssen wir doch akzeptieren, dass unser soziales Wertesystem uns ein ganzes Stück weit dazu bringt, an der Selbstoptimierung und dem eigenen Wachstum festzuhalten. Konsumgüter und ein durch Individualismus und Selbstoptimierung geprägtes äußeres Auftreten sind für uns identitätsstiftende Kommunikationsinstrumente geworden. Denken wir nur an den erfolgreichen Unternehmer im Sportwagen oder die Fitness-Influencerin mit dem vermeintlichen Traumkörper, um ein paar Klischees zu bedienen. Wenn wir nun aber merken, dass eben nicht genug für alle da ist, wenn wir uns beständig mehr nehmen, dann müssen wir anfangen, weniger zu nehmen, um abgeben zu können. Weniger Konsumgüter, um ausbeuterische Industrien nicht zu fördern, weniger Ressourcen, um den Planeten nicht weiter zu belasten und weniger soziale Darstellung und Ablenkung, um wieder den Kontakt mit eigenen Gefühlen zu kriegen. Es geht ja auch um eine narzisstische Wunde in uns, sowie, um es mit Freud zu sagen, eine orale Gier nach Versorgung durch Mutter Erde. Die äußere Aufwertung, zumindest teilweise aufzugeben, macht uns Angst, weil es unser Selbstwertgefühl bedroht und wir innerlich fürchten, im sozialen Vergleich oder wieder mit Freud im ödipalen Rivalitätskampf unterlegen zu sein. Wenn wir aufhören zu versuchen, das unendliche Loch in uns durch diese Aufwertung zu füllen, kommen wir in Kontakt mit den tiefen Ängsten vom Abgelehntwerden und nicht genügen. Es erfordert viel innere Reife, auf diese äußeren vermeintlichen Sicherheiten zu verzichten und darauf zu vertrauen, dass wir so wie wir sind schon gut genug sind. Woher kommt diese narzisstische Wunde? Ich denke, dass sie teilweise kulturell entstanden ist. So wie Kinder ein falsches Selbst entwickeln und internalisieren, dass sie nur durch Anpassung und Leistung geliebt werden, wenn die Eltern ihnen dies vermitteln, ist dies in unserem kollektiven Unbewussten ebenfalls durch den Einfluss symbolischer Elternfiguren passiert. Scham kann dabei nicht nur aufgrund der eigenen Verantwortung am Geschehen eine Rolle spielen, sondern womöglich auch auf individueller, frühkindlicher Ebene. Scham aufgrund früher narzisstischer Kränkung und Entwertung und resultierender Neid als Ausdruck von Wut und dem Versuch, sich selbst aufzuwerten durch das Übertreffen von anderen, sind tiefe Gefühle, die der beschriebenen narzisstischen Wunde folgen können und dafür sorgen, dass wir an unserem Konsumverhalten festhalten. Lefebvre führt passend zu diesem Modell die Omnipotenz als einen Abwehrmechanismus gegen das Erleben von Getrenntsein, Abhängigkeit und Neid ein. Ödipale Fantasien davon, die Mutter Erde vergiftet zu haben und als Strafe nun ausgerottet zu werden, oder einen Lustgewinn dadurch zu erleben, die nachfolgende Generation als beneidete Rivalen zu vergiften, während wir unsere Vormachtstellung durch zum Beispiel unsere Autos als bedroht erleben, führen zu Schuldgefühlen und werden durch den Rückzug in eine omnipotente, realitätsverleugnende und durch Technik beherrschte Welt abgewehrt. Die Technik wird dabei als Retter idealisiert, auf welche wir unsere Verantwortung projizieren können. Ebenso projizieren wir individuelle Verantwortung nach außen, auf unsere Politiker, Nachbarländer oder Großkonzerne. Die Betonung liegt hier aber auf der eigenen Verantwortung, welche projiziert wird. Es ist natürlich trotzdem richtig, dass an den genannten Stellen mindestens ebenso viel Verantwortung liegt. Immer wieder wird von ärztlicher und psychotherapeutischer Seite darauf hingewiesen, dass das beste Mittel gegen Klimaangst Klimaschutz ist. Und dass es hier sehr stark auf die Politik ankommt. Zudem brauchen wir in der Tat neue Technologien, die klimafreundlicher sind als die bisherigen. Übrigens verursacht der Gesundheitssektor in Deutschland ca. 7% unserer Treibhausgasemissionen. Auch hier kann nachgebessert werden. Trotz der Weiterentwicklung von Technologien ist fraglich, ob dies auch einen Einfluss auf die kollektive Psychodynamik hat, die wir hier beschrieben haben. Und damit kommen wir nun zu den Lösungsideen. Wir haben schon den Gedanken gehört, dass jede Veränderung individuell beginnen muss. Und so können wir uns fragen, wie wir innerlich wieder zu uns bzw. unserem Gleichgewicht finden. Und hier kann die Psychoanalyse uns erneut einige Antworten geben. Die Auseinandersetzung mit unseren Träumen oder das achtsame Innehalten in ruhigen Momenten sowie natürlich die Auseinandersetzung mit uns im Rahmen einer tatsächlichen Psychoanalyse sind Wege der Annäherung. Wir können uns fragen, was uns unser Unbewusstes, also unsere Instinkte, unsere innere Weisheit, unsere Lebendigkeit sagen will. Was kann sie uns zum Beispiel darüber sagen, welchen Mythen und Narrativen wir eigentlich folgen? Wann sind wir und wann sind wir nicht im direkten Kontakt mit der Natur und unserer Umwelt? Auch etwas, was schwierig ist, wenn wir zum Beispiel in der Großstadt leben und vielleicht 60 Stunden pro Woche arbeiten. Welche kleinen Schritte sind möglich? Haben wir Haustiere oder Pflanzen? Jeffrey Keel spricht hier von den Arten, wie wir mit der Welt im Kontakt sind. Wie nehmen wir die Zeit wahr? Wie den Lebensraum um uns? Wie unseren Körper und wie unsere innere Welt? Wie gestalten wir und wie erleben wir diese Dinge? Die Auseinandersetzung hiermit kann uns wieder in den Kontakt mit uns führen. Wie schon gesagt, ist dies etwas, wo Psychoanalyse Hilfe anbieten kann. Weiterführend können wir uns dann fragen, wie wir reisen, wie wir essen, wie wir investieren, wen wir wählen, ob und mit wem wir über dieses Thema sprechen oder wie groß unser ökologischer Fußabdruck ist, wofür es übrigens inzwischen Online-Tools gibt, um dies zu ermitteln, die jeder nutzen kann. All dies sind Fragen, die wir uns stellen können und die zur Lösung auf individueller und gesellschaftlicher Ebene führen können. Eine solche Arbeit müssen wir aber selbst tun. Das kann die Gesellschaft nicht für uns übernehmen. Als Folge davon, wie Jung es beim Welleneffekt beschrieben hat, können so aber die politischen Schritte angestoßen werden, die es braucht, um langfristig die notwendigen großen Veränderungen herbeizuführen. Andersherum braucht es also die individuellen Schritte, damit sich auf den höheren kollektiven Ebenen etwas bewegen kann. Das Individuelle und das Gesellschaftliche, beides bedingt und beeinflusst sich, bewusst und unbewusst. Einen wichtigen Punkt haben wir bisher aber noch nicht besprochen. Es gibt Hoffnung. Während zu große Angst und innere Anspannung lähmen oder dazu führen können, dass kein planvolles Handeln mehr möglich ist, können Symptome aber auch dazu führen, dass sich etwas tut und wir aktiv werden. Sich klimapolitisch zu engagieren, kann eine sehr hilfreiche Art des Umgangs mit Klimaangst sein. Und es gibt inzwischen eine Vielzahl an Zusammenschlüssen, die auf allen möglichen Ebenen einen Beitrag leisten. Wie die Psychologists oder Psychotherapists of Future zum Beispiel, welche sich durch die Bereitstellung des psychotherapeutischen Erfahrungsschatzes und soziales Engagement einen aktiven Beitrag in Bezug auf den Umgang mit Klimawandel leisten. Zudem wird die Frage relevant sein, welche Schritte wir gehen können, ohne zu dekompensieren. Es gehört auch zu einem gesunden Kontakt mit sich dazu, gut auf sich zu achten und sich auch vor einer Überflutung und Verausgabung zu schützen. Das Finden von eigenen Kraftquellen und Rückzugsorten, aus denen wir gestärkt wieder hervorkommen, ist ein nicht zu vernachlässigender Teil. Schließlich kann eine übermäßige Verantwortungsübernahme ebenfalls leben und krank machen. Ich möchte hier nochmal auf die Rolle der Politik zurückkommen. Die Politik hat die Aufgabe zu verwörtern und in dem Sinne zu containen, dass sie einen Rahmen schafft, in dem die Gefühle ausgesprochen und eingeordnet werden können, sodass diese besser integriert werden können und nicht mehr abgewehrt werden müssen. Dies fehlt nach Ansicht von Professor Dr. Christoph Nikendey vom Universitätsklinikum Heidelberg allerdings größtenteils, sowohl auf individueller als auch auf kollektiver Ebene, im Sinne eines Symbolisierungsdefizits. Er bezieht sich hier auf Bion, von dem wir auch schon gehört haben, indem er beschreibt, dass die Affekte, die im Rahmen der Klimakrise entstehen, unverdaut und damit präsymbolisch unaushaltbar bleiben, weshalb die gefühlsauslösenden Bedingungen verleugnet werden. Damit kommt der Politik die elterliche Funktion zu, starke Gefühle zu halten und in verdauter Form an die Bevölkerung zurückzugeben. Dazu gehört auch, dass die Politik regulierende Strukturen und Systeme erlassen muss, so wie schützende Eltern ihren Kindern dies auch anbieten. Politisch können das hilfreiche Besteuerung, Hilfe und Vergünstigung für klimafreundliches Verhalten oder ein Wechsel im Narrativ sein. Statt Wachstum über alles könnte eine Botschaft von gemeinsamer Genügsamkeit angestrebt werden. Bei all dem sprechen wir also symbolisch über die elterliche Funktion der Politik. Und wo wir gerade bei einem möglichen neuen Narrativ sind, kann es funktionieren, den Wert in Entschleunigung zu finden und dem, was wir zum Beispiel an Zeit und Raum und Gesundheit gewinnen, wenn wir mehr laufen oder Fahrrad fahren oder die Öffis statt dem Auto zu nehmen oder abends bewusst das Handy weglegen und stattdessen Gespräche mit unseren Liebsten suchen. Vielleicht merken wir so auch mehr, was uns wirklich gut tut und was wir eigentlich brauchen. Und das sind höchstwahrscheinlich nicht die Likes auf Instagram. Hierzu fällt mir auch der alte Spruch Besitz besitzt ein. Wie viel brauchen wir wirklich, damit es uns gut geht? Und wann ist es zu viel? Diese Fragen sind nicht einfach leichte Philosophie, sondern berühren unsere ursprüngliche Frage, ob wir den Kontakt zu uns und unserer Umwelt wiederfinden können. Zusammengefasst haben wir gehört, dass es um Abwehrmechanismen wie unter anderem Verdrängung, regressiven Rückzug, Rationalisierung und Projektion geht und welche die Funktion haben, uns vor Gefühlen wie Ohnmacht, Schuld, Scham und eben unsere Angst zu schützen. Zudem wehren wir uns dagegen, aus der eigenen schuldfreien Komfortzone herauszutreten. Tiefergehend finden wir, dass es hier auch um die Beziehung geht, die wir zu uns selbst und zu unserer Umwelt sowie unserem Planeten als solches haben. Soziale Narrative und gesellschaftliche Prägungen haben hier zu einer Entfremdung und ausbeuterischen, leistungsorientierten, rivalisierenden sowie egozentriert individualistischen Haltung geführt. Aus der Komfortzone herauszutreten heißt, sich Bedrohungen für unser narzisstisches Gleichgewicht und unsere gesellschaftliche Zugehörigkeit zu stellen. Unsere Gefühle sind nicht nur eine Reaktion auf die Symptome der durch uns ebenfalls aus der Balance geratenen Erde, sondern auch auf unsere Verantwortung für die Entstehung dieser Symptome. Die Erde entwickelt Symptome, weil wir nicht hinhören. Wir selbst sind ja in Dysbalance. Das ist klassisch psychosomatisch. Wir stehen gesellschaftlich vor einem Spiegel, der uns unsere Taten zeigt und uns mit ödipalen Schuldgefühlen und Ängsten vor Vergeltung konfrontiert. Wieder in Balance zu kommen und damit auch unsere Gefühle zu fühlen, also sie auszuhalten, braucht viel Kraft. Halt können wir durch Vernetzung finden. Dadurch, dass wir unser Erleben teilen, sowie miteinander und unserer Umwelt wieder in Kontakt kommen. Außerdem dadurch, dass wir aktiv werden. Engagement fördert Selbstwirksamkeit und wirkt Ohnmacht entgegen. Es braucht große Veränderungen auf politischer Ebene, aber diese müssen durch individuelle Prozesse angeregt werden. Zunehmend verbreitet sich hier übrigens der Begriff der Mitwelt als Alternative zur Umwelt. Der Gedanke ist, dass uns die Umwelt umgibt, wir uns aber als getrennt von ihr empfinden. Mitwelt soll implizieren, dass wir eben nicht getrennt davon sind. Wir sprachen darüber, was wir tun können, um wieder in Kontakt mit uns selbst zu kommen und wie wir mit der Klimakrise umgehen können. Zum Schluss noch die Frage, was können denn spezifisch Psychotherapeutinnen tun? Lefebvre betont, wie wichtig es ist, dass wir politisch, kulturell und individuell die klimabezogenen Ängste verstehen und auszuhalten lernen, um das Potenzial der Realitätsverleugnung zu minimieren und die Chance für einen realistischen Umgang maximieren. Und da kann die Arbeit der Psychotherapeutinnen ansetzen. Wir können auf individueller Ebene dabei helfen, den Gefühlen einen Namen zu geben und wieder in den Kontakt mit der eigenen Lebendigkeit zu kommen. Containment, Nachreifung, Identifikation von Widerstand, Integration von Wut, Trauer und Angst, sowie Zugang zum Unbewussten schaffen. All das sind ohnehin die Aufgaben der psychodynamischen Psychotherapie. Allerdings können wir nicht nur im Therapiezimmer hilfreich sein. Mit unserer Kompetenz, die Dynamik im Umgang mit dem Klimawandel zu verstehen, können wir auch auf gesellschaftlicher Ebene aktiv werden. Dies könnte gerade für Psychoanalytikerinnen eine Hemmschwelle sein, die es gewohnt sind, eher aus der abwartenden Position heraus zu handeln. Wir können auf den sozialen Medien, über unsere Dachverbände oder durch direkte Kontaktaufnahmen die Menschen und die Politik erreichen. Außerdem können wir auch etwas für unsere Balance tun, denn auch wir sind untereinander oft noch entfremdet. Wäre der Klimawandel nicht auch eine Chance, die Grenzen der unterschiedlichen therapeutischen Schulen und Fachrichtungen zu öffnen und sich übergreifend zusammenzuschließen? Auch wir können uns hier unseren Ängsten stellen und etwas für uns verändern. Zusammenschluss und Beziehung fördert Resilienz. Auch für uns. Und noch ein spannender Fakt zum Schluss. Studien zeigen, dass es ungefähr 3,5% der Bevölkerung braucht, damit Proteste erfolgreich sind und ein System nachhaltig geändert werden kann. Diese Zahl kann vielleicht dabei helfen, damit umzugehen, dass sich nicht alle Menschen zur aktiven Bewältigung der Klimakrise bewegen lassen werden. Es reicht hoffentlich, wenn wir es auf die 3,5% schaffen. Wie gesagt, die Veränderung beginnt im Kleinen. Und sie hat begonnen. Es ist unsere Verantwortung, sie weiter voranzubringen, denn was wir tun, berührt alle anderen und umgekehrt. Auf welche Art wir auf den Klimawandel reagieren können, hängt dabei sicherlich von der individuellen Reife unserer Persönlichkeitsstruktur sowie der persönlichen Lebenssituation und biografischen Bedingungen ab. Hiermit möchte ich mit einem Zitat vom Klimaexperten und Gründer des Climate Outreach and Information Networks, George Marshall, schließen. Das eigentlich Trennende zwischen der Verleugnung und der Anerkennung des Klimawandels mag jedenfalls nicht in der Unterschiedlichkeit der Wahrnehmung oder in der Analyse, Bewertung und Beurteilung notwendiger Konsequenzen in Bezug auf den Klimawandel zu sehen sein, sondern in der Art des Umgangs mit dem uns allen gemeinsam und verbindenden innersten Wunsch, das eigene innere Leben, die Familie und den eigenen Stamm zu schützen. Und damit sind wir auch am Ende der heutigen Folge angekommen. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht und ich weiß, dass das Thema Klimakrise bzw. Klimaangst natürlich auch ein sehr kontroverses Thema ist. Entsprechend würde mich hierbei wirklich sehr interessieren, wie ist eure Haltung dazu? Was habt ihr für euch gefunden, was euch hilft? Wie seht ihr den Gedanken der inneren und äußeren Dysbalance, den ich heute angesprochen habe? Und kennt ihr noch andere psychodynamische Perspektiven hierauf, die heute nicht genannt wurden? All dies könnt ihr mir sehr gerne mitteilen. Entweder unter der E-Mail-Adresse hocherfreut@outlook.de oder auf Instagram unter hocherfreut_podcast. Dort könnt ihr mir auch folgen und euch gerne an den Diskussionen zu unseren Podcast-Folgen beteiligen. Dort gibt es auch immer wieder andere Inhalte in Bezug auf die Folgen oder berufspolitische Dinge sowie hier und da Ergänzungen zu den einzelnen Themen, die wir hier haben. In diesem Sinne, wie gesagt, vielen Dank fürs Zuhören. Bewertet den Podcast auch gerne dort, wo ihr ihn hört. Teilt die Folgen, all das hilft bei der Entwicklung des Podcastes. Und bis zum nächsten Mal.